Ich habe euch ja alle schon begrüßt, darum muss ich es kein zweites Mal tun. Ich freue mich heute sehr, dass ich euch das Wort Gottes bringen darf. Und wir sind gerade in einer Predigtreihe, die heißt Tageslicht, wo es darum geht, und also Licht ist ein zentrales Thema in der Bibel, wo es darum geht, dass Dunkles ans Licht kommt. Und den Titel für die heutige Predigt, habe ich mir überlegt, ist Kinder des Lichts. Und wie komme ich auf diesen Ausdruck? Durch eine Stelle im Epheserbrief. Ich glaube, Matze hatte die tatsächlich auch schon vor 2 Wochen vorgelesen. Und ich lese sie einfach nochmal vor. Früher gehörtet ihr selbst zur Finsternis, doch jetzt gehört ihr zum Licht, weil ihr mit dem Herrn verbunden seid. Verhaltet euch so, wie Menschen des Lichts sich verhalten. Ihr wisst doch, die Frucht, die vom Licht hervorgebracht wird, besteht in allem, was gut, gerecht und wahr ist. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man sich schämt, es auch nur zu erwähnen. Doch alles, was aufgedeckt wird, ist dann im Licht als das sichtbar, was es wirklich ist. Mehr noch, alles, was sichtbar geworden ist, gehört damit zum Licht. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Wir sehen, wir sollen uns so verhalten, wie Kinder des Lichts sich verhalten. Wir sind keine Kinder der Finsternis, sondern wir sind Kinder des Lichts. Und doch merke ich, dass in meinem Leben immer wieder Dinge zum Vorschein kommen, die nicht so sehr nach Licht aussehen. Wenn ich beispielsweise ungeduldig bin mit meinem Mitbewohner, weil er schon das 2. Mal in Folge den Müll nicht rausgebracht hat und jetzt die Bude stinkt. Und dabei heißt es doch, die Frucht des Geistes besteht in Geduld und auch Selbstbeherrschung. Und irgendwie sehe ich das in meinem Leben nicht in jedem Bereich so sehr. Die Frage ist, wie werden wir zu Menschen, die sich wie Kinder des Lichts verhalten? Wie werden wir zu Menschen, die Jesus immer ähnlicher werden? Und wir finden die Antwort im 2. Korintherbrief. Da steht, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel, und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Ich hatte es vorhin schon während der Moderation vorgelesen aus Hebräer 10, wo es heißt, dass er seinen Geist in unser Innerstes legt, dass er unser Herz erneuert und dass er derjenige ist, der es bewirkt, dass wir ihm ähnlicher werden. Wir werden Christus ähnlicher, indem wir ihn anschauen. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie sieht das aus? Kennt ihr noch diese Armbändchen, die sind nicht mehr so in, dieses What would Jesus do? WWJD. Und ich bin mir sicher, die Absicht, die Leute, die das ins Leben gerufen hatten, war eine super Absicht. Aber ich glaube, es geht am Ziel vorbei. Weil wir, wenn wir dieses Armbändchen an der Hand haben, immer versuchen, irgendwie aus uns selbst herauszupressen, möglichst wie Jesus zu sein. Und wir merken, diese Person strengt mich wahnsinnig an. Ich bin eigentlich wahnsinnig genervt, aber nee, Jesus wäre jetzt nicht genervt, also bin ich auch nicht genervt. Und dann erleben wir so ein verkrampftes Christsein und haben auch den neuen Bund nicht verstanden, weil es heißt in Hesekiel 36 und es wird wiederholt eben in Hebräer 10, dass Gott unser Herz erneuert, dass er unser steinernes Herz aus unserer Brust rausnimmt und uns ein fleischernes Herz gibt und dass er seinen Geist in unser Inneres gibt, dass wir in seinen Satzungen wandeln, dass wir das tun, was Gott will, dass er das in uns bewirkt. Und unsere Aufgabe ist es quasi, es an uns geschehen zu lassen. Das heißt, indem wir Gott anschauen, werden wir verändert. Das heißt, wir haben in diesem ganzen Prozess, von dem Jesus ähnlicher werden, haben wir einen gewissen Anteil. Wir haben eine gewisse Verantwortung. Und die Verantwortung besteht darin, Jesus anzuschauen. Ich mache mal ein Beispiel. Viele von euch wissen es, ich bin verlobt mit der wundervollen Hanna, die leider in einer anderen Gemeinde ist und deswegen nicht hier ist. Aber jetzt stellt euch mal vor, diese Hanna hat 24/7 Zeit für mich. Und sie will sich jederzeit mit mir treffen, will die ganze Zeit mit mir verbringen. Aber ich bin mit anderen Sachen beschäftigt. Und dann ist die Frage, wie viel sehe ich sie? Die Antwort ist gar nicht. Also selbst wenn von ihr die Bereitschaft da ist, 24/7 für mich da zu sein, von mir aber nicht, dann läuft die Sache halt nicht. Nur indem wir Gott begegnen, werden wir verändert. Nur indem wir Gott schauen, indem wir ihm begegnen, werden wir Jesus ähnlicher. Im Johannes 15 sagt Jesus, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts, da steht nichts, könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbar. Eine kurze Frage. Die Reben. Wie viel schaffen es die Reben, also wie sehr müssen sich Reben anstrengen, um Trauben hervorzubringen? Wie anstrengend ist es für die Reben? Überhaupt nicht. Aber schaffen es Reben, Frucht hervorzubringen, wenn sie nicht mit dem Weinstock verbunden sind? Wenn man sie abschneidet, jetzt im Frühjahr kommen sie langsam raus, die Reben. Ich gehe jetzt zu einem Weinstock und schneide einfach mal die Rebe ab. Wie viel Frucht bringt diese Rebe dann? Wir können keine Frucht aus uns heraus produzieren. Wir können nicht aus uns heraus hervorbringen, was vor Gott bestehen kann. Es ist niemals gut genug. Und das hat Gott auch erkannt. Wer hätte es gedacht? Und deswegen seinen Sohn auf die Welt geschickt, dass er dieses Opfer bringt, dass er uns seinen Geist gibt, der in uns das bewirkt, was Gott für unser Leben will. Aber meine Verantwortung ist es, am Weinstock dran zu bleiben. Jesus sagt hier ganz deutlich, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Was er damit impliziert ist, dass die Möglichkeit besteht, dass ich nicht mit dem Weinstock verbunden bleibe. Insofern habe ich schon eine gewisse Verantwortung. Ich habe die Verantwortung, Räume zu schaffen oder Räume zu begehen, in denen ich Gott begegnen kann. Ich will nochmal den Vers aus 2. Korinther vorlesen. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Indem wir Jesus anschauen, indem wir ihm begegnen, indem wir mit ihm in Beziehung leben, werden wir ihm ähnlicher. Nicht indem wir versuchen, so wie Jesus zu leben, what would Jesus do? Ich bin jetzt geduldig, obwohl ich überhaupt nicht geduldig bin, oder ich versuche jetzt jemanden zu lieben. Nein, sondern indem ich mit Jesus in Beziehung lebe, indem ich in Räume hineintrete, in denen ich Gott begegnen kann. Und mir ist aufgefallen, dass wir gerade in freien Gemeinden fast schon Angst haben vor Gesetzlichkeit und Religiosität. Und das aus gutem Grund. Weil Religiosität, Gesetzlichkeit immer sagt, dass ich irgendetwas tun muss, damit Gott mit mir in Beziehung treten kann. Dass ich irgendwas tun oder lassen muss, damit Gott mich lieben kann. Und das ist völliger Schwachsinn. Weil Jesus hat alles gezahlt. Es ist vollbracht, der Vorhang ist zerrissen. Es gibt nichts und niemand, was uns trennen kann von der Liebe Gottes, die uns geschenkt ist in unserem Herrn, Jesus Christus. Und darum ist Gesetzlichkeit teuflisch. Religiosität ist teuflisch. Aber es gibt auch einen geistlichen Lebensstil. Es gibt das Leben in Nachfolge und dazu beruft uns Jesus. Jesus sagt zu Petrus und den anderen Jüngern nicht einfach, glaub, dass ich der Messias bin, sondern er sagt, folge mir nach. Und die lassen alles stehen und liegen. Ich frage mich, wie viele von uns das heute machen würden, wenn irgend so ein Wanderprediger daherkommt. Wir sitzen gerade beim Arbeiten und dann sagt er, komm, folge mir nach. Und ich, ja gut, warum eigentlich nicht? Ich gebe meinen Job auf. Ich habe zwar, Petrus hatte eine Frau zu Hause. Wir wissen jedenfalls, dass er eine Schwiegermutter hatte. Insofern hat er wahrscheinlich auch eine Frau. Und die lasse ich mal zurück. Und jetzt laufe ich hier mit diesem Jesus ein bisschen durch die Ländereien. Ja. Aber dazu ruft Jesus uns auf. Das bedeutet jetzt für dich nicht, dass du deinen Job aufgeben musst, aber Jesus ruft dich zu einem Leben in Nachfolge. Warum lachst du, Matze? Okay. Und da habe ich eine weitere Definition für. Was ist ein geistlicher Lebensstil? Was ist ein Leben in Nachfolge? Das ist, ich tue oder lasse etwas, damit ich mit Gott in Beziehung treten kann. Damit ich mich von ihm lieben lassen kann und durch diese Liebe auch ihn lieben kann. Und das ist keine Gesetzlichkeit. Und wir vertauschen es viel zu oft. Da gibt es Leute, die sagen, morgens, jeden Morgen eine Stunde früher aufzustehen, um zu beten und stille Zeit zu machen, ist voll gesetzlich. Ja, es kann gesetzlich sein, aber du kannst es von außen überhaupt nicht beurteilen, weil du weißt nicht, wie das Herz dieser Person ist. Ob diese Person sich einfach so sehr nach der Gegenwart Gottes sehnt, dass sie jeden Morgen es in Kauf nimmt, eine Stunde früher aufzustehen und müde zur Arbeit zu gehen, weil sie weiß, dass das lebendige Wasser nur bei dem lebendigen Gott zu finden ist. Und gleichzeitig kann jemand, der nur einmal im Jahr irgendwie betet, voll gesetzlich beten, wenn er das macht, weil er in diesem Moment meint, dass er Gott irgendwie dazu bewegen müsste, ihn zu lieben. Darum, du kannst etwas jeden Tag machen, du kannst etwas mit einer Anstrengung auch machen, ohne dass es gesetzlich ist. Und genauso kannst du was nur ganz selten machen und es kann gesetzlich sein. Wisst ihr, das Gegenteil von Gnade ist nicht Anstrengung, sondern Verdienst. Wie kommen wir dazu, dass wir jetzt das so vertauscht haben? Religiosität, Gesetzlichkeit verwechselt mit dem geistlichen Lebensstil, Leben in Nachfolge. Und da will ich nur meinen kurzen Abriss von der Kirchengeschichte geben. Es ist nicht vollständig und da sind sicher auch einige Ungereimtheiten drin. Falls euch irgendwas auffällt, sprecht mich gerne nach dem Gottesdienst an. Ich versuche nur einen groben Überblick zu geben. Also, wir schauen uns die frühe Kirche an, Apostelgeschichte 2, und sie saßen einträchtig beieinander und feierten das Mahl des Herrn und es geschahen viele Zeichen und Wunder und so weiter. Wir haben die frühe Kirche, die einen geistlichen Lebensstil führt, die betet, die in Gemeinschaft lebt, die fastet, die einander dient, die großzügig lebt, die in Einfachheit und Schlichtheit lebt. Und das war für die überhaupt nicht gesetzlich, sondern das war einfach die Konsequenz von dem, dass sie Jesus begegnen wollten. Sie wollten Jesus ähnlicher werden und sie wussten, dafür müssen wir Räume schaffen. So war es am Anfang. Nach und nach dreht die Kirche aber dann den geistlichen Lebensstil um und formt die Werksgerechtigkeit daraus. Ich will nicht von der katholischen Kirche sprechen, weil das war damals einfach die Kirche und katholische Kirche war katholische Kirche, als dann halt die Reformation kam. Ne? Aber die Kirche sagt, ich muss etwas tun, um mit Gott in Beziehung treten zu können. Ich muss, um weniger Fegefeuer erleben zu müssen, was übrigens kein biblisches Prinzip ist, Fegefeuer kommt nirgends in der Bibel vor, aber darum geht es jetzt auch nicht, muss ich irgendwas zahlen. Ich muss beten, um Gott begegnen zu können. Ich muss Bibel lesen oder ja, halt irgendetwas tun, damit Gott mich lieben kann. Und hat damit den geistlichen Lebensstil völlig umgedreht und hat daraus Gesetzlichkeit und Religiosität gemacht. So, dann kommt das Jahr der Reformation, 1517, Luthers Thesenanschlag. Und Luther kritisiert die Kirche dafür, dass sie diese Werkgerechtigkeit vertritt. Weil er sagt, es steht im Widerspruch zu allem, was in der Bibel steht. Errettung aus Gnade, das geht überhaupt nicht. Und da müssen wir was gegen tun. Was kann nicht sein, dass Menschen glauben, dass sie durch ihr Verhalten Gottes Liebe zu ihnen beeinflussen könnten? Und es war eine super Sache, aber die reformierte und lutherische Kirche betont dann die Errettung aus Gnade und kippen nach und nach das Kind mit dem Bart aus. Auf einmal wird jede geistliche Übung gesetzlich. Ja? Egal, was ich tue, wenn ich faste, ist ja ein neuer Bund und wir sind aus Gnade gerettet, voll gesetzlich, wenn du fastest. Übrigens ist mir neulich aufgefallen, als ich die Stelle gelesen habe, wo die Jünger des Johannes zu Jesus kommen und ihn fragen, warum seine Jünger nicht fasten. Und dann sagt Jesus, sie fasten nicht, weil der Bräutigam noch da ist, aber wenn der Bräutigam weg ist, dann werden sie fasten. So, das heißt, als Jesus noch da war, und es war ja noch im Alten Bund, weil Jesus noch nicht das Opfer vollbracht hatte, im Alten Bund haben seine Jünger nicht gefastet, sondern erst im Neuen Bund. Also da will mir noch jemand erzählen, dass Fasten alter Bund ist. Und so kommt es dann dazu, dass die geistlichen Übungen, die jahrhundertelang eingeübt wurden von Menschen, die Jesus nachfolgen, um in Begegnung mit Gott kommen zu können, um Räume zu öffnen, in denen ich Gott begegnen kann, in denen Gott mich verändern kann, dass da nur noch ein Bruchteil davon bestehen bleibt. Und dann kam noch die Aufklärung, ne? Immanuel Kant, wage es dich, deines eigenen Verstandes zu bedienen und da gibt es dann eine starke Überbetonung der Vernunft. Da sind wir langsam auch wieder raus im postfaktischen Zeitalter, wo es dann mehr darum geht, was ich fühle und weniger das, was ich denke und als Fakt anerkannt habe. Aber jedenfalls in der Aufklärung durch eben diese Überbetonung des Verstandes beschränken sich unsere geistlichen Übungen großteils auf Gebet, das machen wir noch, Lobpreis und Gottesdienst, starke Predigtbetonung. Predigt ist ganz wichtig, ihr müsst mal darauf achten, in jeden Gottesdienst, in den ihr kommt, ist der Hauptfokus auf der Predigt, also inklusive bei uns. Und es sind alles gute Sachen und es ist alles wichtig, aber wir, wir begegnen dann Gott nur noch auf einer verstandesmäßigen Ebene und wundern uns, warum wir so viel über Gott wissen und doch kein bisschen Gott ähnlicher werden. Und die Bibel, die Kirche ist voll mit Menschen, die die Bibel in- und auswendig kennen und auslegen können oder zumindest meinen, sie auslegen zu können, aber wenig veränderte Leben. Und es kann es nicht sein. Weil Gott ruft uns in sein Königreich, er ruft uns zu einem völlig neuen Leben und er lädt uns nicht einfach nur dazu ein, die Bibel zu lesen. Und wir erleben das, dass Bibellesen und Bibelauslegung so zum Selbstzweck wird, als wäre die Bibel dafür da, um gelesen zu werden und damit ist der Zweck erfüllt. Und da will ich mal vorlesen aus 2. Timotheus 3, da steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Fällt euch was auf? Hier steht, der Nutzen der Schrift ist groß. Sie unterrichtet uns und erzieht uns zu einem Leben nach Gottes Willen. Da steht nicht, die Bibel zu lesen ist ein Leben nach Gottes Willen. Wir haben angefangen, geistliche Übungen, die wenigen, die noch da geblieben sind, als Selbstzweck zu sehen. Als ginge es darum, gebetet zu haben. Als ginge es darum, Lobpreis gemacht zu haben. Als ginge es darum, die Bibel gelesen zu haben und ausgelegt zu haben. Wobei Jesus ganz klar das Evangelium vom Reich Gottes verkündigt, eine neue Realität, in die wir eintreten dürfen. Und das hat Auswirkungen auf unser gesamtes Leben. Und dazu lädt Jesus uns ein. Die Bibel, jede geistliche Übung, dient zur Ausrüstung. Es ist kein Selbstzweck. Genauso wie ich nicht ein Messer habe, um ein Messer zu haben, sondern um Dinge durchzuschneiden. Geistliche Übungen öffnen einen Raum, in dem ich Gott begegnen kann und ihn dadurch ähnlicher werde. Geistliche Übungen sind niemals ein Selbstzweck und bedingen auch Gottes Liebe zu mir nicht. Ich weiß nicht, auf welcher Seite du runterfällst vom Spektrum, ob du wirklich in einer Gesetzlichkeit lebst, wo du denkst, dass das, was du tust oder lässt, Gottes Liebe zu dir beeinflussen könnte. Und wenn das der Fall ist, dann spreche ich dir zu, haus weg, vergiss es. Es ist völliger Schwachsinn. Jesus liebt dich und nichts, was du tust. Und wenn du hier rausgehst und jemanden umbringst, dann liebt dich Gott immer noch genauso sehr, wie jetzt, wo du hier im Gottesdienst sitzt. Und dann gibt es noch die auf der anderen Seite. Und ich glaube, gerade in freien, charismatischen Gemeinden haben wir da mehr von. Wir haben die Liebe Gottes begriffen, aber haben wenig begriffen, wie wir die Liebe Gottes in unserem Leben erleben können. Und wenn du auf dieser Seite runterfällst, dann lade ich dich ein, Jesus ähnlicher zu werden, indem du Räume öffnest, indem du ihn anschauen kannst, indem du von ihm verändert werden kannst. Nehmen wir mal an, ich will den neuen Marathon-Weltrekord laufen. Der aktuelle ist, glaube ich, letztes Jahr gelaufen worden in Berlin. 2 Stunden, 1 Minute 14? Sowas? Wie auch immer. Also abgesehen davon, dass ich überhaupt nicht die genetischen Voraussetzungen dafür habe. Glaubt ihr, also der Weltrekordhalter, das ist der Eliud Kipchoge, der läuft in der Woche so durchschnittlich 300 Kilometer, macht er Lauftraining. So, glaubt ihr, dass ich auch nur in die Nähe dieser Zeit von ihm komme, wenn ich in der Woche nur 10 Kilometer laufe? Nein. Und ich weiß nicht, wer uns diese Lüge eingepflanzt hat, aber wir erwarten, dass wir Jesus ähnlicher werden, ohne auch nur ein bisschen aus Jesu Leben in unserem Leben umzusetzen. Jesus steht jeden Morgen früh auf, um zu beten. Jesus fastet 40 Tage in der Wüste. Jesus lebt Gemeinschaft. Jesus lebt Großzügigkeit. Jesus predigt das Evangelium, führt Menschen zum Glauben. Und wir erwarten, dass wir, indem wir einfach nur dran sitzen und die Bibel lesen, dass wir, und übrigens, Bibel lesen ist gut, es ist auch eine geistliche Übung, es ist auch ein Ort, wo wir Gott begegnen, aber es ist halt oft ziemlich auf den Verstand beschränkt. Und darum reicht Bibellesen nicht. Aber wir erwarten, dass all das, was Jesus getan hat, dass wir das nicht tun müssen und dann trotzdem so werden wie er. Und so läuft es halt nicht. Das klingt jetzt alles ziemlich hart. Ich sage nochmal, ganz zentral, Jesus liebt dich. Jesus ist für dich am Kreuz gestorben. Und Jesus hat dich auferweckt zu einem neuen Leben. Er hat dich hineinversetzt in sein Reich. Du darfst in einer neuen Realität leben, mit Ressourcen, die unbegrenzt sind, mit einem liebenden Vater. Und ich will dich einladen, dass du das erleben kannst, dass du das immer mehr in deinem Leben erleben kannst. Und darum habe ich jetzt mal noch eine Liste zusammengestellt. Ach so, nee, kommt noch ein Punkt dazwischen. Noch zu dem Verstand. Und zwar in Lukas 10, 27 heißt es, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben mit deinem ganzen Verstand. Kennt ihr die Stelle? Fehlt da was? Aber wir leben es doch so. Das ist die offizielle Bene-Übersetzung. Ich bin ja Theologiestudent, ne, kann jetzt langsam ein bisschen Griechisch und ich streiche halt das raus, was mir nicht so gut passt. Ne? Nein, in Lukas 10, 27 steht, und das ist das erste und wichtigste Gebot. Jesus wird gefragt, was ist das wichtigste Gebot? Und er sagt, das erste und wichtigste Gebot ist, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen. Was steht da im Griechischen? Da steht Kardias, das heißt Herz, ne? Zentrum, das ist das Zentrum der Person, das ist das Entscheidungszentrum der Person, das ist der Sitz des Willens und so weiter. Könnt ihr euch gerne mal mit auseinandersetzen, ist sehr spannend, gibt es auch gute Bücher zu. Mit ganzer Hingabe, Psyche steht da. Also die Gesamtheit der lebendigen Person. Ne, damit ist die Seele, also Psyche ist, also kann auch mit Seele übersetzt werden. Also quasi alles, was mich ausmacht. Und mit all deiner Kraft. Issus, und da steht tatsächlich, also die Bedeutung ist physische Kraft. Wie oft hast du Gott schon mit deiner physischen Kraft geliebt? Wir sind wirklich durch die Aufklärung, das sage ich euch, wir sind so versessen auf den Verstand und der Verstand ist wichtig und Gott hat uns diesen Verstand auch geschenkt. Aber Gott will uns ganzheitlich erneuern und nicht nur unseren Verstand. Und dann am Ende eben uns mit deinem ganzen Verstand die Erneuer, also das Denkvermögen, dein Verstand, dein Intellekt. Und genau das wollen wir tun. Wir wollen den Herrn, unseren Gott, lieben. Wir wissen, ich betone es nochmal, wir können es nicht aus uns selbst raus. Das, was Gott von uns fordert, ist Agape. Das ist göttliche Liebe. Und das ist Liebe, die wir als Menschen nicht produzieren können. Wir können Philio, wir können freundschaftliche Liebe, Liebe, die auf Gegenseitigkeit beruht. Aber dieses Agape, diese Liebe, die sich hingibt, die ihr Leben gibt für jemanden, das können wir nicht produzieren. Aber in Römer 5, Vers 5 heißt es, denn die Liebe Gottes, die Agape Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Das heißt, es geht nicht darum, dass wir Liebe produzieren. Es geht nicht darum, dass wir ein tolles Leben produzieren, sondern es geht darum, dass wir verbunden sind mit dem Weinstock und dass wir Jesus sein Werk in uns tun lassen. aber dafür müssen wir uns mit ihm verbinden. Und das geschieht, indem wir einen geistlichen Lebensstil einüben, indem wir anfangen. Und übrigens, ein ganz wichtiger Wert für uns heutzutage ist Authentizität. Ich habe es richtig ausgesprochen beim ersten Versuch. Versucht's mal. Ja, ist schwierig, ne? Ja, ich habe auch geübt. So, aber irgendwie sind wir zu der Annahme gekommen, dass das, was authentisch ist, das ist, was ich jetzt gerade fühle. Also, dass der authentischste Ausdruck meiner Person, das ist, was ich jetzt gerade fühle. Das ist übrigens ein Erbe eben aus der Postmoderne, wo eben das Gefühl entscheidend ist. Und dann kann ich eben jetzt auch, wenn ich mich so fühle, eine Frau sein. Und Leute, das Gefühl, was ich jetzt in dem Moment habe, ja, das ist ein Ausdruck von mir. Es ist Teil von dem, wer ich bin, aber es ist nicht alles. Und wenn ich in einem Moment auf einmal mir ein Hirngespinst kommt, dass ich jemand zusammenschlagen will, dann ist es nicht mein authentisches Ich, sondern dann ist es eine Emotion, die gerade hochkommt, weil ich mich ärgere. Aber dann heißt es nicht, dass ich diesem Gefühl nachgehen muss, um authentisch zu sein. Das heißt, ich kann auch sagen, okay, heute Morgen, ich bin noch müde, ich fühle mich jetzt nicht danach, Bibel zu lesen, aber das macht es noch nicht gesetzlich, es dennoch zu tun. Und es ist auch nicht unauthentisch, es dennoch zu tun. Es ist einfach nur, dass du dein Gefühl nicht als Gott setzt, sondern Gott da sein lässt, wo er ist und nicht dein aktuelles Gefühl. Herzliche Einladung dazu. Und somit komme ich zum Schluss. Und habe hier einfach mal ein paar geistliche Übungen aufgelistet. Die Liste ist sicherlich nicht vollständig, also sie ist nicht vollständig, aber es sind ein paar Übungen und ich will dich einfach einladen, dass du dir mal anguckst, was ist eine geistliche Übung, die ich in meinem Leben noch nie angewendet habe oder sehr wenig und wo ich mal ausprobieren möchte, Gott zu begegnen. Ich kann aus meinem persönlichen Leben berichten, dass die Einhaltung des Sabbats, also wirklich einen Tag frei zu machen, wo ich nicht arbeite. Meine Regel ist, dass ich da nichts für Studium mache, nichts für die Gemeinde und nichts im Haushalt. Und einfach mir die Zeit nehmen, um Gott zu begegnen. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, wie ich Gott begegnen kann, dadurch, dass ich mir diesen Tag freiräume. Oder auch Fasten habe ich auch erst vor 2 Jahren das erste Mal gemacht. Und wo ich erst dachte, oh, das ist bestimmt voll ungesund und ich weiß überhaupt nicht, ob ich das aushalte. Und ich muss sagen, das erste Mal, als ich gefastet habe, war es richtig hart. Aber mit der Zeit gewöhnt man sich dran. Und es ist so schön zu merken, dass der Mensch tatsächlich mehr braucht als nur Brot. Dass wir wirklich die Worte Gottes brauchen. Und in diesem Fasten, da nehme ich so eine Sehnsucht nach Gott wahr, weil ich merke, ich habe ein Bedürfnis und ich nehme mich endlich wahr als jemand, der bedürftig ist, der abhängig ist. Und oft im Alltag habe ich dieses Gefühl nicht, aber das ist die tiefste Wahrheit. Wir sind abhängig. Und die Frage ist nur, von wem? Und darum, Einladung an euch, schaut euch die Liste an. Vielleicht wollt ihr auch noch Punkte ergänzen, irgendwas, was ihr schon immer mal machen wolltet. Und ich lade euch ein, innerhalb der nächsten 4 Wochen eins dieser Dinge zu machen. Und zwar konsequent. Und einfach mal zu schauen, was passiert, wenn ich diesen Raum öffne, in dem ich Gott schauen kann, in dem ich ihm begegnen kann. Wie werde ich verändert? Und ich kann euch garantieren, dass es Auswirkungen haben wird. Fasten, wir werden nächste Woche, also jetzt nicht die Woche, sondern die Woche drauf, Montag bis Donnerstag, wollen wir einfach für Gemeindeanliegen fasten, für Personen, die schon lange Zeit krank sind, für andere Themen. Herzliche Einladung, da einfach mitzumachen. Fasten ist echt was nicht so beliebt ist unter uns freien Kirchen, aber da steckt so eine Kraft drin. Vielleicht Gastfreundschaft, vielleicht bist du nicht jemand, der so gerne Leute da hat, es anstrengt und so weiter, dann lade ich dich ein, sei doch mal gastfreundlich. Oder auch Großzügigkeit. Wann warst du das letzte Mal großzügig? Du hast hier und heute die Möglichkeit, großzügig zu sein und was in die Kollekte zu tun, aber du kannst auch irgendjemanden beschenken, vielleicht einen Freund, bei dem du weißt, dass der gerade in einem finanziellen Engpass steht. Vielleicht leihst du ihm keine 200 Euro, sondern schenkst sie ihm einfach. Und dann wirst du sehen, wie dadurch, dass du dein Herz öffnest, durch dieses aktive Tun, wie du verändert wirst hin zu Christus. Und lass dich ruhig herausfordern. Also wenn dich da eine Sache anspricht, weil du sagst, ja, das ist easy, das mache ich eh schon, dann nimm nicht diese Sache. Das ist nicht Sinn und Zweck. Ich will noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du das Werk getan hast, dass alles vollbracht ist und dass wir im Sieg leben dürfen, dass wir in der Realität deines Reiches leben dürfen. Und danke, Jesus, dass du uns immer mehr aufzeigst, welche Schätze verborgen liegen in diesem Reich, welche Schätze verborgen liegen in der Beziehung mit dir. Danke, Jesus, dass du deine Braut schön machst, dass du uns die Gemeinde schön machst, dass du uns so gestaltest, dass wir wirklich als Braut für dich taugen. Und danke, dass jeder Einzelne von uns dabei eine Rolle spielen darf, indem wir unsere Herzen öffnen und uns bereit machen für deine Liebe. Jesus, ich danke dir für den wunderschönen Tag. Ich danke dir, dass der Frühling anbricht, weil ich liebe Frühling. Ich liebe es, wenn alles zum Leben erwacht. Ich danke dir für guten Kaffee, für tolle Leute. Eine gesegnete Woche euch. Amen.
Vielen Dank. Ich bringe es nur noch zum Abschluss. Es ist eine ganz knifflige Angelegenheit, diese geistlichen Übungen in sein Leben zu integrieren, ohne sie als Zwang zu leben. Und da müssen wir wirklich im Austausch bleiben. Die andere Variante, dann gar nichts zu machen, ist auch falsch. Das heißt also, schon machen, aber um Raum zu öffnen, okay? Und da müssen wir wirklich im Gespräch bleiben, Austausch auch. Wie machen wir das? Wie machst du das? Wie mache ich das? Und was können wir vielleicht zusammentun? In diesem Sinne wollen wir gerne auch die Möglichkeit geben, zu investieren in unsere Gemeinschaft. Wir sind da ganz transparent. Wir stehen zum ersten Mal seit 7 Jahren in einem Engpass finanziell. Und Gründe dafür sind bestimmt interessant zu recherchieren. Ein Grund, den wir gefunden haben, ist, dass uns doch tatsächlich nur 30 Leute regelmäßig unterstützen. Und wir könnten zahlenmäßig 3-mal so viel sein, die einfach sich hier auch verbindlich machen. An der Stelle ganz authentisch. Ist es authentisch? Und ganz ehrlich, investier doch in deine Ortsgemeinde, ja, mit deinem Beitrag. Dann können wir das auch hier im großen Stil weiter tun. Wir haben zum ersten Mal eine Idee im Raum, die sich Jungscha nennt. Also vielleicht kann der Name sich auch noch ändern, weil das ist aus meiner Zeit und das ist schon lange her. 6- bis 12-Jährige, das ist eine Gruppe, die haben wir bisher nicht so bedient. Und es ist in Jana Kurti und Annas Herz letztes Jahr ein Wunsch von Gott entstanden, in dieser Zielgruppe was anzubieten. Und für die, die das betrifft, am 29.04. haben wir ein erstes Treffen um 14 Uhr, wo wir dieses Jungscha-Alter anfangen wollen, zu bedienen, in Gang zu bringen. So seid herzlich dazu eingeladen. Das mit dem Fasten und Gebet hat Benedikt schon erklärt. Morgen in einer Woche starten wir. Jeder kann das von dort aus tun, wo er gerade ist. Muss auch nicht die ganze Zeit sein, aber wir möchten da als Gemeinschaft einen Punkt setzen. Wir haben doch ein paar Einzelleute, die schon lange in Not sind, wollen da reingehen ins Gebet. Und wir haben auch als Gemeinde insgesamt auch gerade super wichtige Themen und wollen uns dort eins machen. Wer da mit dabei ist, einfach melden und dann können wir auch die konkreten Anliegen teilen. Monika hat mich vorhin gefragt, das Fasten ist ja schon vorbei, warum übernächste Woche? Laut der Bibel ist das quasi ein Lebensstil, das heißt, das ist nie vorbei. Und wir lesen auch aus anderen Stellen, dass Menschen zu vergeben, freigeben, loszulassen auch eine Art des Fastens ist. Deswegen auch hier bitte breit verstehen und nicht gesetzlich und dass wir das als Lebensstil leben. Soweit von mir, die Gundula hat noch etwas sehr Interessantes. Bist du noch da, oder? Genau. Und wenn Gundula vorne war, dann seid herzlich eingeladen, noch zu bleiben, essen, trinken, fröhlich sein und bis bald. Auf Wiederhören.
Ja, ich wollte einladen zu einer Veranstaltung am 29.04. in Freiburg, ein Solo und Co. und Tour-Tag. Also Solo und Co. ist ein christliches Single-Netzwerk und an diesem und Tour-Tag kommt die Initiatorin von diesem Netzwerk, eine ehemalige Pfarrerin und mit jemand anders dazu. Und da soll dieses Netzwerk einfach vorgestellt werden. Und ich muss mal darauf hinweisen, weil ganz viele meinen, dass dieses christliche Single-Netzwerk da ist, um einen Partner zu finden. Und darum geht es überhaupt nicht. Also das darf natürlich passieren, aber es geht darum, einfach Gemeinschaft zu stiften, miteinander was zu unternehmen, zum Beispiel an Sonntagen, wo viele Singles dann eine Krise kriegen und ja, sich stützen zu können in schwierigen Zeiten, also ein Netzwerk. Und also ich will noch eine Interessengruppe anbieten im Juni, auch für christliche Singles. Also wenn jemand keine Zeit und Lust hat, zu dem Tag zu kommen, aber sonst Interesse hat, sich mit anderen Singles zu treffen, dann kann er mich auch gerne ansprechen.
Vielen Dank. Also wer keinen Partner finden will, kommt zu diesem Treffen. Okay, eins noch vergessen, morgen, jeder dritte Montag, 19:30 Uhr, treffen sich alles, was sich Männer wissen und fühlen und sind, und gehen hier nach vorne in den Themen. Lasst es auch aufstehen zum Segen, und dann seid ihr entlassen für Freude und Frieden. Jesus, wir danken dir, dass du zu uns sprichst.